Das Doppelspaltexperiment mit Tomaten und Wasserwellen. Ein Doppelspalt ist etwas äußerst Einfaches. Eine Platte mit zwei Schlitzen. Mehr braucht man nicht, um festzustellen, ob etwas eine Welle ist oder nicht. Man kann sich leicht überlegen, was passiert, wenn man verschiedene Dinge durch diesen Doppelspalt schickt. Nehmen wir zunächst ganz gewöhnliche Objekte aus der klassischen Physik, die ganz bestimmt keine Wellen sind. Zum Beispiel überreife Tomaten. Wir können eine Tomate nach der anderen mit Wucht an die Wand werfen. Dann entsteht dort ein großer roter Tomatenfleck. Nun stellen wir uns vor, wir sägen eine Öffnung in eine große Platte, die wir dann vor dieser Wand aufstellen. Wenn wir jetzt wieder Tomaten werfen, dann treffen sie entweder die Platte oder sie fliegen durch die Öffnung und klatschen dahinter an die Wand. Der Tomatenfleck kann sich nur direkt hinter der Öffnung befinden. Alle Tomaten, die anderswo auf die Wand getroffen wären, wurden von der Platte aufgehalten. Wenn wir nun noch eine zweite Öffnung in die Platte schneiden und wieder Tomaten werfen, werden wir diesmal an der Wand nicht einen, sondern zwei rote Tomatenflecke sehen. Der linke Fleck stammt von Tomaten, die durch die linke Öffnung geflogen sind, und der rechte Fleck stammt von Tomaten, die durch die rechte Öffnung geflogen sind. Es kann auch sein, dass sich die beiden Flecke in der Mitte überlappen. Fest steht, wenn wir den linken Schlitz verschließen, können die Tomaten nur durch den rechten Schlitz fliegen. Dadurch entsteht ein ganz bestimmtes Tomatenmatschbild. Und wenn wir den rechten Schlitz verschließen, können die Tomaten nur durch den linken Schlitz fliegen. Dadurch entsteht ein anderes Tomatenmatschbild. Wenn wir beide Schlitze offen halten, bekommen wir ein Tomatenmatschbild, das einfach der Summe der beiden Einzelmatschbilder entspricht. Nichts daran ist überraschend oder geheimnisvoll. So verhalten sich klassische Objekte nun einmal. Nun führen wir genau dasselbe Experiment mit Wellen durch. Zum Beispiel mit Wasserwellen. Wir teilen ein Wasserbecken mit einem Brett in zwei Hälften. Und auch in dieses Brett schneiden wir wieder eine Öffnung. Auf der einen Seite erzeugen wir nun schöne regelmäßige Wellen, die sich auf das Brett mit der Öffnung zubewegen. Sobald die Welle das Brett erreicht, wird die Öffnung zum Ausgangspunkt einer neuen Welle, die sich halbkreisförmig in die andere Seite des Beckens ausbreitet. Jede Stelle im Becken wird manchmal von einem Wellenberg erreicht und dann wieder von einem Wellental, schön abwechselnd und regelmäßig. Nun kommt der zweite Teil des Experiments. Wir schneiden eine zweite Öffnung ins Brett. Beide Öffnungen werden gleichzeitig von unserer Welle erreicht. Beide Öffnungen werden zum Ausgangspunkt halbkreisförmiger Wellen. Das Brett mit seinen Öffnungen macht aus unserer Welle zwei verschiedene Teilwellen, die sich dann miteinander überlagern und dadurch ein Wellenmuster erzeugen. An manchen Punkten löschen sich Wellenberge und Wellentäler gegenseitig aus, an manchen Stellen verstärken sie einander. Hier ein technischer Einschub. Man kann sich leicht überlegen, wie dieses Wellenmuster genau aussehen muss. Jede Stelle im Wasserbecken wird nun von Wellenbergen und Wellentälern erreicht, die von der linken Öffnung stammen, und von Wellenbergen und Wellentälern, die von der rechten Öffnung stammen. Es gibt Stellen, die von beiden Öffnungen genau gleich weit entfernt sind. Das bedeutet, wenn dort ein Wellenberg von der linken Öffnung ankommt, dann kommt genau zur selben Zeit dort auch ein Wellenberg von der rechten Öffnung an. Und wenn die Welle, die von der linken Öffnung kommt, gerade in der Wellentalphase ist, dann ist in diesem Augenblick auch die Welle von der rechten Öffnung in der Wellentalphase. Man sagt in diesem Fall, es gibt dort keinen Phasenunterschied zwischen den beiden Wellen. An solchen Punkten ist der Wellengang maximal. Mal addieren sich dort Wellenberg und Wellenberg zu noch höheren Wellenbergen, mal addiert sich Wellental mit Wellental zu einem noch tieferen Wellental. Die Teilwellen verstärken einander. Das nennt man konstruktive Interferenz. Wir können uns aber auch eine andere Stelle ansehen, zum Beispiel eine, die genau drei Wellenlängen von der rechten Öffnung entfernt ist und 3,5 Wellenlängen von der linken Öffnung. Dort ist die Situation anders. Immer wenn von der einen Öffnung ein Wellenberg herankommt, kommt gleichzeitig von der anderen Öffnung ein Wellental heran und umgekehrt. Die beiden Teilwellen löschen einander immer aus. Das nennt man destruktive Interferenz. An solchen Stellen bewegt sich das Wasser überhaupt nicht. Wenn wir noch ein bisschen weiter zur Seite gehen, dann kommen wir an einen anderen Punkt, der 3 Wellenlängen von der rechten Öffnung und 4 Wellenlängen von der linken Öffnung entfernt ist. Der Unterschied beträgt also genau 1 Wellenlänge und somit kommt es wieder zu konstruktiver Interferenz. Auch dort kommen beide Teilwellen in perfekter Phasengleichheit an. Wenn wir den Beckenrand entlang spazieren, dann sehen wir dort abwechselnd Stellen, an denen sich die Wasseroberfläche heftig bewegt und Stellen, an denen sie ziemlich ruhig bleibt. Eine wechselnde Abfolge von konstruktiver und destruktiver Interferenz. Dieses Wechselspiel aus Stellen mit hohem Wellengang und Stellen mit ruhigem Wasser lässt sich nur durch das Zusammenspiel der beiden Wellen erklären. Wenn wir abwechselnd eine der Öffnungen verschließen, ist der Wellengang immer überall ungefähr gleich hoch. Der Wellengang beim Doppelspalt ist also nicht einfach die Summe der Einzelwellenlänge. Ende des Einschubs.